ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App, der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hier ist der Sonntagstalk von SR1 und HR3. Mein Gast ist der Fußballexperte und der Weltmeister Christoph Kramer. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was bedeutet dir das denn noch 2025, das Wort Fußball-Weltmeister? Ja. Löst das noch was aus?
Ja, auf jeden Fall. Alles irgendwie. Also wir müssen ja nicht drüber reden, dass das so der einzige Titel im Fußball ist, der so für die Ewigkeit bleibt. Und Aha. Es ist schön, dass er für die Ewigkeit bleibt. Und damit in Verbindung gebracht zu werden, das ist schon schön.
Ja, gibt es auch manchmal Momente, wo du denkst, oh, ich will gar nicht, dass man das immer so in den Vordergrund stellt?
Manchmal ist es so ein bisschen unangenehm, das ist schon so, aber wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, also es ist eine Sache, die, wenn man ganz ehrlich ist, die sehr, sehr angenehm ist. Also es gibt Schlimmeres, als mit dem Weltmeistertitel in Verbindung gebracht zu werden.
Und
von daher, also manchmal, also man hat ja so Momente im Alltag, wo das auch manchmal so ein bisschen unangenehm ist, so wenn man so angekündigt wird irgendwie. Aber es ist halt so. Der Titel, der irgendwie Lebenswerk ist. Ne?
Und das ist der Traum, den du lange, lange nachgejagt hast. Darüber kommen wir gleich noch zu sprechen, weil ich habe eben bei der Ankündigung eine Bezeichnung vergessen. Du bist nämlich jetzt auch Autor. Das Leben fing im Sommer an. Also hast du irgendwie das Kicken jetzt mit dem Schreiben gewechselt?
Ich habe immer schon geschrieben irgendwie. Also seitdem ich 13 bin, habe ich immer so Tagebuch geschrieben und so eine romantisierende Vorstellung, dass ich so ein Buch geschrieben habe mit Ich will nie vergessen, das, und dann habe ich immer ganz viele Kurzgeschichten da reingeschrieben. Mhm. Und ja, irgendwie vor 2,5 Jahren, ich wollte immer schon mal ein Buch schreiben und dann ist es zu einem Buch gekommen und ich habe dann so 1,5, 1/3 Jahre geschrieben und dann ist der Roman Das Leben fing im Sommer an entstanden.
Ein Coming-of-Age-Roman, und ich will nur noch mal ganz kurz zurückfragen, diese Kurzgeschichten, die du geschrieben hast, waren dann nur für dich so eine Reflexion des Tages oder von Ereignissen, Emotionen, oder hast du die auch mal jemandem gezeigt?
Ich habe die auch schon mal jemandem vorgelesen, weil man dann einfach einen coolen Tag hat. Aber es sind so ganz banale Dinge. Also irgendwie mit 13, 14 in der Pubertät ist irgendwas in der Schule passiert, was man logischerweise ja sofort wieder vergisst nach einem Jahr oder zwei oder spätestens nach 10.
In dem Moment ist es aber das wichtigste Ereignis überhaupt.
Genau. Und das ist ja dann so geil, wenn man sich das dann so 10, 15 Jahre später durchliest und denkt, boah, das habe ich damals gefühlt. Also verrückt. Und also das Buch, das den Namen trägt, Ich will nicht vergessen, das, hat auch genau die Idee dahinter, dass ich halt nie so Kleinigkeiten vergessen will, die damals groß für mich waren, aber die eigentlich so im Gesamtzusammenhang sehr klein sind.
So kleine Fenster des Alltags. Nun, wenn ein Fußballprofi ein Buch schreibt, dann erwartet man ja vielleicht eine Abhandlung von sportlichen Erfolgen, glorreichen Momenten und natürlich Anekdoten aus der Kabine. Du hast dich aber ganz anders entschieden. Du hast einen Roman geschrieben, der uns ja so ein bisschen in deine Jugend mitnimmt. Warum hast du dich dafür entschieden?
Also ich mag keine erwartbaren Dinge, und wenn man meinen Namen liest, dann ist es genau das, dass es irgendwie erwartbar wäre, wenn ich über irgendwas mit Fußball schreibe, und das wollte ich nicht. Und ich lese nur Romane. Ich finde an Romanen so schön, dass man da in Charaktere schlüpfen kann, sich selber alles vorstellen kann und auch sich selber in manchen Teilen irgendwie wiederfindet. Und
was liegt gerade bei dir auf dem Schreibtisch oder auf dem Nachttisch? Welche Art von Roman liest du? Neuere Literatur?
Vom Ende der Einsamkeit von Benedikt Wells lese ich gerade. Und ja, deswegen war es für mich klar, dass wenn ich mal ein Buch schreibe, dann wird es ein Roman werden.
Also in der Jugend hast du Tagebuch geschrieben. Das ist ja schon eigentlich auch ein bisschen außergewöhnlich für 13-, 14-, 15-jährige Jungs. In Das Leben fing im Sommer an, lässt du uns ja nah ran an die Gefühlswelt des 15-jährigen Chris. Wir erfahren etwas über ihn. Und natürlich wollen Leser immer wissen, wenn ein prominenter Autor schreibt, wie viel davon ist Christoph Kramer in diesem Chris? 100%, 50% oder wie viel Fiktion hast du noch mit reingepackt?
Boah, das kann ich in Prozentzahlen schwierig sagen. Ich finde es cool, dass niemand weiß, selbst meine Eltern nicht, was stimmt und was nicht stimmt. Das bleibt auch mein Geheimnis. Aber ich glaube, wenn man ein Buch schreibt, gerade so das Erste.
Alles ist verjährt.
Genau, gerade so das Erste, dann sind da schon sehr viele Sachen, die man auch selber erlebt hat bei.
Und schreibst du heute noch diese Notizen auf die kleinen Momente, die du nicht vergessen willst?
Ja, weil ich ja jetzt gemerkt habe, so so in, ich lese jetzt so gerne so Sachen, die ich mit 13, 14, 15 gefühlt habe. Und mit 48 werde ich Sachen gerne lesen, die ich mit 33 gefühlt habe. Und es wird das Gleiche sein. Und dann habe ich immer einen großartigen Abend, wenn ich mich dann so in meine Vergangenheit zurücksetze mit diesem Buch. Und von daher, also ich schreibe gerne und viel über die kleinen alltäglichen Dinge, die im Moment wichtig sind, aber fürs Leben sehr unwichtig.
Und der heutige Christoph Kramer, was würde er denn dem 15-jährigen Chris von damals gerne nochmal mit auf den Weg geben?
Boah, gute Frage. Ich finde, wenn man sich das so auch für sich selbst beantwortet, jeder irgendwie, man ist ja immer schnell bei dem, bei diesem Slogan und bei dem bin ich auch, irgendwie hatte alles einen Sinn und ich würde alles wieder genauso tun. Und das würde ich tatsächlich auch. Also mit allen Fehlern, mit allen Niederlagen, mit allem, was man so erlebt hat im Leben, das gehört ja auch irgendwie dazu. Ja, ich lebe sehr gerne und zufrieden und von daher also.
Wann hast du denn angefangen zu kicken?
Tatsächlich im Alter von 4. Mhm. Meine Mutter wollte, dass ich in die Musikschule gehe. Von da bin ich abgehauen und zum Sportplatz gelaufen. Und dann
Flöte statt Fußball.
Genau, und dann war es um mich geschehen.
Was ist denn da passiert auf diesem Platz, was du heute noch fühlst und was dich so lange ja auch diszipliniert hat, muss man ja auch sagen.
Ja, es ist ja irgendwie, also ich bin Einzelkind und in meinem ersten Probetraining, also mit 4, habe ich so ein Tor im Training geschossen, das weiß ich noch ganz genau, das ist einer meiner ersten Bilder, die ich so im Kopf habe. Und dann kamen so fremde Kinder und haben mich so umarmt und haben mit mir gejubelt. Und das fand ich so schön, das war so ein außergewöhnlicher Moment meines Lebens. Und da habe ich mich in dem Moment, glaube ich, habe ich mich ganz romantisch in den Fußball verliebt.
In diese Endorphine, Dopamin, was ausgeschüttet wird, wenn ihr alle immer als Knäuel aufeinander liegt.
Genau.
Also dieses Glücksgefühl von gesehen werden, ist es auch das?
Ja, auf jeden Fall. Also das, man macht sich da als Kind ja keine aktiven Gedanken zu,
nein,
warum das jetzt so ist. Aber man hat einfach diese Glücksgefühle, wenn man irgendwie was schafft, was da in dem Moment für eine Gruppe wichtig ist, ein Tor zu schießen. Dann war ich auch noch ganz gut im Fußball und dann wurde ich so voll krass anerkannt in ganz jungen Jahren und alle fanden mich total cool, weil ich so gut Fußball spielen konnte. Und das hilft natürlich dann auch, dass du dich ja in irgendwas so richtig reinhängst, weil du merkst, du bist da irgendwie gut drin und das wird gesehen.
Du bist in Solingen geboren, aufgewachsen. Du hast gerade gesagt, mit 4, 5 Jahren hast du angefangen. Ballspielverein Gräfrath. Grüße gehen raus nach Gräfrath.
Ja.
Und waren deine Eltern dann die, die am Spielfeld ranstanden und dich empowert haben?
Also meine Eltern haben mich mein ganzes Leben lang krass unterstützt. Die haben nicht so richtig Ahnung von Fußball. Die interessieren sich auch eher durch mich an Fußball. Also es war jetzt nicht so, dass die großartige Fußballfans waren. Sie haben mich immer unterstützt, aber das war jetzt nie so fördernd beziehungsweise pushend. Also ich wurde immer gefragt, so ob es mir Spaß gemacht hat. Und wenn es mir Spaß gemacht hat, dann hat das meine Eltern gefreut. Aber es war jetzt nicht so, dass die ihren Traum in mir weiterleben wollten irgendwie.
Wo lag denn deine Stärke auf dem Platz, die du als Kind schon entwickelt hast und die dich später dann zum Weltmeistertitel getragen hat?
Boah, ist schwierig zu sagen. Also um Fußballprofi zu werden, da braucht es viel. Da braucht es Ehrgeiz, Talent, aber auch eine Menge Glück. Das hatte ich alles drei. Ich würde sagen, ich habe schon einen außergewöhnlich hohen Ehrgeiz. Kann auch ganz gut Fußball spielen. Also Talent wurde mir auch mitgegeben. Und entweder ich war besser oder ich wusste, wie ich gewinne. Das war so meine.
Aber ist ja kein Einzelsport, dafür braucht man natürlich auch immer die anderen. Also
genau,
man muss ja auch die Fähigkeit zum Teamplayer dann haben.
Ja, voll. Also in der Jugend nicht so wie im Erwachsenenbereich. Mhm. Also natürlich wird das irgendwie gefördert, aber in der Jugend ist es dann auch schon so, dass wenn du so auf dem Dorf spielst, dass du als Einzelner schon eine Menge bewirken kannst. Aber klar, also der Fußball hat mich ja erzogen und irgendwie auch von seinen Werten zu dem Mensch gemacht, der ich heute bin. Ne? Also ich war mehr mit Fußballmannschaften unterwegs als mit meinen Freunden oder selbst mit meinen Eltern. Also der Fußball hat mich natürlich auch irgendwie mit all seinen Eigenschaften wie Teamfähigkeit, wie Respekt, wie alles sind gleich, wie alles Mögliche, auch so ein Stück weit mit erzogen. Ne?
Im Roman Das Leben fing im Sommer an, schreibst du ja auch, der Fußball gibt dir Halt im Leben und gleichzeitig nimmt dir der Fußball auch viel. Klingt nach so einem Wechselbad. Also alle anderen gehen dann auf die Party und man muss dann selber früh ins Bett. Oder was ist es das, was er einem auch nimmt?
Ja, das, was du gerade beschrieben hast. Also natürlich liebt man es, aber wo Liebe ist, ist auch immer so ein Stück weit Hass. Und es gab schon Momente, so in meiner Jugend gerade, während der Pubertät, wo alle angefangen haben mit, die hatte mit dem was und der mit der. Man konnte irgendwie nicht mitreden und dann habe ich schon mal so mit 15, 16 so ein bisschen den sozialen Anschluss auch verloren. Heute sitze ich hier und sage, ja, hat sich alles gelohnt, war alles genau der richtige Weg.
Aber Teenager will man ja nichts anderes als dazugehören.
Genau.
Ja? Also hast du dich so ein bisschen ausgegrenzt gefühlt von den Geschichten des Schulhofs?
Ja, ausgegrenzt wäre jetzt zu viel, aber man leidet schon ein bisschen darunter. Ne? Und ich möchte jetzt hier nicht auf die Tränendüse drücken, weil ich habe es mir ja ausgesucht.
Ich habe breite Schultern, kannst du ruhig aushalten, Christoph.
Aber es ist ja klar, also wenn man irgendeinen Traum verfolgt, wo man fit sein muss, wo man vielleicht nicht auf die ersten Partys mitgehen kann, dann ist das schon etwas, was auch ein bisschen auf dem Schulhof dann so in gewisser Weise ausgrenzt. Aber ich habe es ja nicht für etwas gemacht, was ich nicht mochte, sondern für eine große Liebe und die war Fußball. Und von daher habe ich mich ja jedes Wochenende auch aktiv für den Fußball entschieden. Mhm. Aber trotzdem, das darf man nicht unterschätzen. Wenn man es so leistungsmäßig betreibt, dann nimmt dir der Fußball schon so ein bisschen die Jugend. Bei mir hat sie sich jetzt ausgezahlt, aber es gibt auch verdammt viele Kinder, mittlerweile Erwachsene da draußen, bei denen es sich nicht ausgezahlt hat. Mhm. Und
da droppelt das dann so aus,
genau.
Oder die Liebe, das sich verlieben, das Feiern gehen ist dann eben genau der Grund, warum das Talent dann irgendwann auch versandet. Und du hast es ja so ein bisschen, ich sage jetzt immer du, aber Chris hat dann geschrieben, er führt ein anderes Leben und das ist es eben, das eben der Disziplin. Und man muss natürlich immer Erwartungen entsprechen, also als Spieler, aber vielleicht auch ein bisschen als Teenager. Das war so mein Eindruck als Leserin. Du wirst natürlich, du hast Erwartungen vom Trainer, sei pünktlich da, sei fit, sei durchtrainiert, sei aktiv. Aber das hat man ja als Spieler, als Teenager auch. Ja, kenn die aktuellen Geschichten, weißt du, was läuft. Also überall muss man immer Erwartungen erfüllen.
Ja, voll. Und das ist halt so ein bisschen der Konflikt, weil beide Erwartungen zu erfüllen ist ein bisschen schwierig. Also man kann nicht auf die Partys mitgehen, um auf dem Schulhof mitzureden, wenn man gleichzeitig fit sein muss und auf dem Trainingsplatz stehen muss oder auf dem Spielplatz. Den Konflikt bin ich auch, wie gesagt, auch wirklich gerne eingegangen, auch wenn er nicht immer einfach war.
Du hast deinen Traum gelebt, du hast immer an ihn geglaubt, du hast vielleicht auch einen Preis dafür bezahlt und all das steht drin im Roman Das Leben fing im Sommer an, spielt im Jahr 2006 das Sommermärchen. Du bist damals 15. Ich habe es eben schon gesagt, deine Karriere hat angefangen beim BV Grefrath, ein kleiner Verein bei Solingen. Wer hat dich denn eigentlich entdeckt?
Entdeckt ist schwierig. Also ich hatte, mein erster Trainer war eine Trainerin und die hat mir auf jeden Fall den Spaß zum Fußball vermittelt, was ja auch in diesem Alter unfassbar wichtig ist. Und entdeckt wurde ich dann irgendwann im Alter von 6, glaube ich, von Scouts von Bayer Leverkusen.
So früh sind die unterwegs, ganz normal.
Ja.
Also das muss einen gar nicht mehr erstaunen, weil die Strahlkraft einer Profikarriere hat ja für all die Jungs und Mädchen, die kicken, nie ihren Glanz verloren. Auch heute, 2025, ja nicht. Was macht diese Strahlkraft eigentlich aus?
Ja, also ich glaube, wenn man als Kind von seinen Eltern mit ins Stadion genommen wird, dann ist es um ein Geschehen. Also egal jetzt mal, ob man das Spiel Fußball an sich mag, also die Atmosphäre, alles was darum geschieht, ist natürlich super cool. Und dadurch, dass es viele gucken und dass die Aufmerksamkeit groß ist, ist das, glaube ich, total faszinierend für Kinder. Und dann, also als ich die ersten Male im Stadion war, ich dachte, was ist denn hier los? Also hier möchte ich auch mal spielen. Also ich glaube, dass dieser Zauber Fußball...
Gut, ist schon was anderes als BV Grefrath.
Ja, genau.
Aber du bist ja sowieso in eine ganz andere Welt eingetaucht, als sich der Scout von Bayer Leverkusen nicht nur entdeckt, sondern auch mitgenommen hat. Wie ist denn dann das erste Mal? Kann man sich daran noch an diese Staunen, an diese großen Augen und an den Luxus der neuen Trainingsmöglichkeiten erinnern?
Ja, also ich habe bei BV Grefrath auf Asche gespielt und auch so die Duschen, die waren meistens irgendwie kalt. Und dann war ich das erste Mal in Leverkusen, da waren 4 Rasenplätze hintereinander. Man kam in so richtig großzügige Kabinen, man hat geduscht, die Duschen waren direkt warm. Also ich weiß noch, wie ich da das erste Mal auf den Platz gegangen bin. Ich habe noch nie vorher auf Rasen gespielt und ich dachte, ich wäre im Schlaraffenland. Also so habe ich noch gar nicht gesehen.
Der junge Christoph in der Akademie von Bayer 04 Leverkusen. Braucht man auch Verbündete für so einen Traum?
Ja, man braucht auf jeden Fall irgendwie Freunde, die mit einem an so einen Traum glauben. Also bei mir war es Salvo, So heißt er, mit dem habe ich auch jetzt noch einen super, super Kontakt und er ist einer meiner besten Freunde. Wir waren Nachbarn und wir hatten irgendwie beide den gleichen Traum vom Fußballprofi. Bei ihm hat es leider nicht geklappt, aber ich habe gemerkt, dass so mein Traum oder unser Traum in mir für ihn weiterlebt und das hat mir total viel Kraft auch gegeben und er hat mich auch immer so unterstützt und dann braucht man ja auch logischerweise in diesem Jugendalter jemanden, mit dem man mal so viel über alles reden kann, was so passiert, der vielleicht einem auch mal so Mut zuspricht. Und das war für mich Salvo.
Im Grunde bestand ja euer Alltag aus Training, Schlafen, Schule, bisschen feiern. Also der Rahmen war ja sehr eng gesteckt, weil man dann natürlich auch nochmal andere Trainingszeiten hat.
Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Wenn du mich heute nochmal in meine Jugend stecken würdest, ne, dann hätte ich nach 2 Wochen hätte ich eine Grippe und würde erstmal 2 Wochen schlafen müssen. Weil, also ich war immer so von 7.30 Uhr bis 21 Uhr war ich von Tür zu Tür unterwegs und ich habe darüber gar nicht nachgedacht, wenn ich das heute machen würde. Also wenn ich davon eine Woche hätte, dann würde ich denken, boah, jetzt muss aber irgendwie mal 2 Wochen in Urlaub fahren. Und da ist es ging einfach so. Es hat mir Spaß gemacht und ich habe darüber nie nachgedacht. Aber wenn ich darüber heute nachdenke, dass das ja wirklich so war, da denke ich so, boah, wie hast du das eigentlich gemacht?
Weil der Motor dieser Traum sicherlich war. Das war dein Benzin. Und der Zeitpunkt, an dem es dann aber einen Traumdämpfer gab oder einen Vorgeschmack, welche Achterbahnfahrt so eine Profikarriere auch in sich tragen kann, hast du ja bekommen, als dein U15-Trainer bei Bayer Leverkusen dir gesagt hat, okay, der Verein kann dich nicht übernehmen. Du bist ja jemand, so hast du es auf jeden Fall geschrieben, der Trauer und diesen Schmerz in Wut umlenken kann. Ist Wut somit für dich eine gute Energie?
Ja, voll. Also Wut gibt mir mega Energie und Wut hat mich auch immer angetrieben. Also ich glaube, dass jeder ja mit so Niederschlägen irgendwie anders umgeht. Ich habe total Glück, dass mein Körper, meine Seele das in Wut umwandelt und mich das eher antreibt, so dieses Gefühl zu haben, boah, ich zeig's euch jetzt. Und deswegen waren für mich so Niederschläge in meiner Jugend nicht so schlecht eigentlich. Bei mir war es immer auch Antrieb.
Wenn man den Traum hat und ist dann ein Teenager und erfährt in der U15 dann vom Trainer, hier ist jetzt Stopp. Bisher hast du keinen Tag ohne Ball verbracht und auch Chris in deinem Roman nicht. Was heißt das dann?
Es ist schon irgendwie, dass mal ganz kurz ein Traum zerplatzt und ich habe in dem Moment auch ganz kurz überlegt, ob ich aufhöre mit dem Fußball, weil dir einfach jemand sagt, dass es nicht reicht und sozusagen den Traum begräbt. Und dann habe ich mich aber relativ schnell wieder durch Wut dazu entschlossen, dass ich es dem zeigen werde. Und nein, ich werde nicht schlechter sein als alle anderen. Das hat mich angetrieben. Und so im Nachhinein, aus der Retroperspektive, und ich weiß, dass es immer total einfach im Nachhinein zu sagen ist, aber das war wahrscheinlich so der wichtigste Punkt meines Lebens, wo ich heute sage, ohne den wäre ich nicht Profi geworden.
Also bisher war es das Talent und dann musstest du nochmal einen Schalter umlegen, verstehe ich dich da richtig,
ja, genau.
Nochmal einen anderen Level erreichen?
Ja.
Was war die Kritik damals oder wo musstest du dich noch verbessern, dass es dann eben doch zum Weltmeistertitel gereicht hat?
Also ich war einfach ein bisschen zu klein, also mein biologisches Alter war noch nicht so weit wie die anderen, aber ich hatte auch so von meiner Mentalität war ich nicht so competitive, wie ich es heute bin. Oder ich habe dadurch schon gelernt, dass ich mehr auf mich selbst gucke, dass mir die anderen egal sind, dass ich so lerne, auf gut Deutsch irgendwie so Gras zu fressen. Und es war schon ein wichtiger Moment, gerade heute so retroperspektivisch.
Also ein Schritt zurück kann manchmal ein Schritt nach vorne sein. Mein Gast im Sonntagstalk von SR1 und HR3 wird 2014 Weltmeister. 2006 träumt Christoph Kramer aber noch von der Karriere als Fußballprofi. Also nicht nur geträumt, sondern vielleicht auch vom Fußball geträumt, sondern auch geträumt von der großen Liebe. Du schreibst ja, eine Dreiviertelstunde küssen in deinem neuen Roman, das Leben fing im Sommer an. Eine Dreiviertelstunde küssen verging deutlich schneller als eine Sportstunde, in der man nur Fußball spielt. Und das liebst du ja sehr. Ich hätte jetzt sofort das Spiel meines Lebens machen können. Jetzt könnte ich auch ein WM-Finale spielen. Nimm uns mit in dieses Herzklopfen, in die Zeit der Küsse, weil irgendwie so alle Herzen sind ja nicht so gleich zugeflogen, oder?
Nee, das nicht. Also das war auch ein langer und steiniger Weg. Aber so diese, ich glaube, dass man die Magie des ersten Kusses nie vergisst. Also wir alle, wenn wir in uns reinhören und uns nochmal so irgendwie bewusst ein paar Minuten Zeit nehmen und überlegen, wie der erste Kuss war, ob er jetzt gut oder schlecht war, feucht oder trocken oder keine Ahnung was, das ist ja erstmal egal. Aber was man da gefühlt hat, das war ja so besonders. Und wie man sich danach gefühlt hat, so erwachsen, so jetzt kann das Leben losgehen. Also ich finde, dass diese ganzen ersten Male, aber besonders so der erste Kuss, eine ganz, ganz eigene Magie hatte.
Es gibt dieses Sommermärchen, was wir alle erleben. Und für dich heißt es in diesem Sommer Debbie, ein Mädchen aus der Schule. Ihr lernt euch auf einer Party kennen. Das ist alles so typisch, ne? Mhm. Und dann der Klassiker, Kinobesuch. Welcher Film ist doch eigentlich egal? Eigentlich ging es doch nur ums Küssen und diesen Moment. Wann lege ich den Arm wie wohin, oder?
Ja, genau. Ja. Also wir haben es alle erlebt, ne? Wir haben es alle gemacht. Es ging nicht um den Film. Es ging nur um den Moment, dass man, also man hat sich früher in meiner Generation, hat man sich, wenn man wusste, so, okay, wir werden wahrscheinlich knutschen, dann war man im Kino verabredet.
Ja, und heute würde man eine Serie zusammen streamen wahrscheinlich. Genau. Da ist doch Kino viel besser. Man geht raus, die anderen sind ja noch dabei. Es gibt vielleicht auch Blicke von anderen oder war das Außen egal an diesem Tag?
Das Außen war egal, weil es in dem Sommer 2006 so warm war, dass wir natürlich die Einzigen im Kino waren. Das war natürlich, damals habe ich als sehr angenehm empfunden. Zu Hause waren ja auch die Eltern. Da ging das nicht.
Um im Fußballsprech es zu sagen, du hast das Momentum genutzt und es war auf deiner Seite.
Ja.
Nach dem Kinobesuch schreibst du in deinem Roman, ich hätte jetzt sofort das Spiel meines Lebens machen können. Jetzt könnte auch ich ein WM-Finale spielen. Also ja, es sind diese Momente, die unser Leben verändern.
Ja, voll. Also das meine ich ja gerade. Also nach dem ersten Kuss, wie man sich da gefühlt hat, so erwachsen, so frei, so stark, irgendwie größer. Man hat eingeatmet und dachte so, jetzt, ne, also egal was jetzt kommt, ne, jetzt geht das Leben los und ich kann Bäume ausreißen. Und dieses Gefühl, das kann man mit nichts vergleichen. Also das kann man sich ja heute auch so schwer, im Erwachsenenalter kriegt man ja so ein Gefühl, kriegt man ja so schwer irgendwie produziert. Und damals, das sind unglaubliche Momente gewesen.
Und trotzdem muss man ja sagen, Partner oder Partnerinnen von Fußballern und Fußballerinnen müssen ja auch diese zwei Herzen, die ein Sportler, ein Profisportler in sich trägt, teilen. Also die Welt der Liebe zum Fußball, die Welt der Liebe zur Leistung, vielleicht auch Scheitern auffangen, den Partner, die Partnerin nach Niederlagen. Also was muss eine Partnerin mitbringen von einem Profisportler, damit das auch klappt?
Ja, viel Verständnis und auch so eine Menge. Es ist halt ein anderes Leben. Ne? Man hat meistens kein Wochenende. Man hat viel oder mehr freie Zeit, aber wenig Freizeit. Das ist jetzt auf Fußball bezogen. Also bei Profisportlern ist ja nochmal ganz anders. Also wenn du eine Partnerin oder ein Partner von einem Leichtathleten bist, ja, dann hast du kaum Zeit mit deinem Mann oder mit deiner Frau, weil der geht regulär arbeiten oder sie und dann noch danach noch zum Training. Also vor anderen Sportarten muss man ja fast nochmal mehr den Hut ziehen, dass die an Leidenschaft und an Arbeit so neben einem normalen Job wegpacken als jetzt im Fußball. Mhm. Aber natürlich braucht es da auch eine Akzeptanz und irgendwie eine Ruhe.
Als du 15 warst und ein Teenager, wie Chris in dem Roman, wie haben denn die Mädchen auf deine Leidenschaft reagiert? Das Sommermärchen mit Debbie bringt ja auch dich so ein bisschen zum Heulen.
Also nicht so, wie ich gedacht habe. Also mit 15, wenn man da gut im Fußball war, da war man eher bei den Jungs cool und nicht bei den Mädchen. Aha. Ich weiß gar nicht, ob die das so richtig auf dem Schirm hatten. Also ich war da voll stolz drauf und wenn du der Beste im Fußball bist, dann bist du auch bei den Jungs irgendwie mit der Coolste. Aber das juckt ja kein Mädchen.
Okay, also diese erste Erfahrung der ersten Liebe, des ersten Herzklopfens, des Begehrens und Begehrtseins, würdest du aber schon sagen, ist der Schritt auch in eine Erwachsenenwelt gewesen, die dich verändert hat? Oder würdest du sagen, dieser Schritt in die Erwachsenenwelt ist eher durch sportliche Leistung? Wir haben ja alle so Schlüsselmomente dann gekommen.
Boah, ich glaube, der Moment, wo ich erwachsen wurde, das ist noch gar nicht so lange her, das war vor 4, 5 Jahren, da habe ich, seitdem spiele ich kein PlayStation mehr, sondern lese. Ich glaube, das ist wirklich der Moment, wo ich erwachsen geworden bin.
Das unterstreiche ich sofort.
Ja, genau. Aber sonst, also es sind ja so ganz, ganz viele Momente, die dich immer erwachsen machen lassen, vielleicht aber auch Kind bleiben lassen. Also ich glaube, so eine Entwicklung ist nie abgeschlossen und manchmal fühle ich mich voll erwachsen in meinem Leben. Manchmal denke ich, boah, du bist noch voll kindlich in deinem Leben. Also ich habe jetzt auch seit diesem Jahr meinen ersten Kalender. Das fühlt sich total erwachsen an. Von daher, ich kann
es
das gar nicht
langsam,
so sagen.
Christoph,
ja, genau,
es wird langsam.
Langsam komme ich an ins Erwachsenenalter.
Und trotzdem komme ich noch mal ganz kurz zurück. Dieses Sommermärchen 2006 spielt eine Rolle im Roman. Das Leben fing im Sommer an. Und Debbie bringt dich zum Heulen. Können wir das spoilern oder nicht? Warum sie dich zum Heulen bringt?
Nee, das soll ja auch so ein bisschen auch. Nee, das soll ein Roman-Ding sein.
Okay.
Also
okay.
Soll man selber lesen. Genau, ich möchte ja auch, dass das voll gelesen wird, weil ich mir da, also das ist noch nie in ein Projekt, ist so viel Herzblut und Leidenschaft von mir geflossen wie in dieses. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn das viele lesen.
Das Leben fing im Sommer an. So heißt dein Roman. Und du hast gerade gesagt, seit ungefähr 4, 5 Jahren greifst du auch lieber mal zum Buch als zur PlayStation. Was schenkt dir denn das Lesen?
Ich habe mal jetzt kürzlich einen richtig geilen Satz gelesen, dass man in Romanen, also ich lese nur Romane, dass man in Romanen 1000 Leben leben kann, ohne einmal zu sterben. Und das finde ich hat's voll, also das ist mega philosophisch, aber das hat's voll getroffen irgendwie für mich. Also ich schlüpfe so gerne in andere Leben und erlebe die in so einem Roman. Ich konnte mir früher nie vorstellen beim Lesen. Ich hatte keine blühende Fantasie, wenn ich was gelesen habe. Und die habe ich jetzt und deswegen ich lese, ich bin eine richtige Leseratte geworden.
Hitzelsberger sagt das ja auch, er war oft aber der Einzige, hat Thomas immer gesagt, mit einem Buch dann in der Hand.
Ja, also während meiner aktiven, ja doch, habe ich dann die letzten 2, 3 Jahre hatte ich auch immer ein Buch dabei, aber ja, dann war ich auch schon so ein bisschen älter, ne? Also mit 27, 28 oder noch jünger, da habe ich also war nicht dran zu denken, dass ich lese. Hätte ich auch nicht gedacht von mir so.
Im Roman Das Leben fing im Sommer an, spielen sie eine große Rolle, deine besten Freunde, Johnny, Salvo und Schubert. Hast du lesende Freunde? Könnt ihr euch inspirieren und austauschen mit Büchern?
Nee, nicht so richtig. Also in meinem Freundeskreis wird nicht so viel gelesen. Einer fängt jetzt gerade so ein bisschen an, aber ja. Das.
Aber dein Buch werden sie doch lesen, oder? Komm, das ist Pflicht.
Ja, diesen Feuer und Flamme und die lesen fleißig, ja.
Was schenken dir Freunde, mit denen man alles teilen kann? Die sind ja für uns alle wichtig, aber eben nicht selbstverständlich. Was fällt dir zuerst ein, wenn du an deine Kumpels von damals denkst?
Boah, total Dankbarkeit. Also ich habe das große Glück, dass ich so richtig tiefe Freundschaften habe, wo man sich immer die Wahrheit sagt, wo man so viel miteinander geteilt hat, so eine lange Vergangenheit zusammen erlebt habe, wo es nie Missgunst gab, wo es nie Neid gab. Und für mich ist das so selbstverständlich, aber ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist.
Im Roman schreibst du, nennst es sie schon immer Freundschaft. Also dazu gehört eben auch die Reibung und auch die Kritikfähigkeit.
Ja, voll. Das macht ja irgendwie Freundschaft aus, ne? Dass man so wahre Freunde hat, die einem den Spiegel vorhalten, klassisch gesagt, für einen da sind, aber die einem auch sagen, boah, das fand ich jetzt irgendwie nicht so cool. Also mit den meisten meiner Freunde bin ich über 20, 25 Jahre befreundet. Also wenn man da nicht kritikfähig ist, dann wird es schwer.
Und daran ändert auch kein Weltmeistertitel oder ein großer Vertrag mit vielen Millionen nichts. Also das sind noch die Kumpels aus der Zeit, dass du noch Kontakt zu den Freunden auch hast.
Ja, und auch das ist nicht selbstverständlich, ne? Wo leider ist es in unserer Gesellschaft so, wo viel Geld ist, ist auch immer Missgunst, ist auch immer Neid, ist auch immer so ein bisschen komisches Verhalten. Und das habe ich mit in meinen Freundschaften gar nicht. Und da bin ich wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr dankbar. Und das ist auch eher etwas, was sie in die Freundschaft eingeben als ich, weil für mich ist es einfacher, die Freundschaft so zu behalten, wie sie ist, aber für sie vielleicht ein bisschen schwieriger. Und deswegen, da bin ich schon sehr, sehr dankbar.
An einer Stelle in deinem Roman erwähnst du deine Kreuzkette. Also du umfasst sie ja immer wieder, du umschließt sie in ganz besonderen, für dich ganz wichtigen Momenten. Trägst du die Kette noch heute?
Ja. Tatsächlich schon. Also ich habe.
Was ist das mit dieser Kette?
Ich bin nicht religiös, gar nicht, aber ich glaube an irgendeine höhere Macht und ich bete auch regelmäßig und habe da auch so eine ganz, ganz tiefe Dankbarkeit in mir und bin unterm Strich, auch wenn es mir mal nicht so gut geht, dann habe ich immer diesen Gedanken, dass ich total froh bin, dass ich am Leben irgendwie teilnehmen darf. Und ich weiß, dass es sich, das hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen schnulzig, philosophisch zu viel an, aber ich meine es genau so, wenn ich das Gefühl habe, dass mich irgendwas in diesem Leben beschäftigt, dass ich irgendwelche Probleme habe, dass ich traurig bin, keine Ahnung was, dann denke ich immer, boah, aber sei froh, dass du diese Probleme haben darfst, weil du darfst am Leben teilnehmen und das ist ja irgendwie das größte Geschenk und deswegen bin ich auch unterm Strich unfassbar dankbar so fürs Leben einfach.
Das sagst du ja auch. Auch im Roman betet ja Chris jeden Abend, bedankt sich bei dem Tag, bei dem, was er eben erleben durfte seit dem Grundschulalter. Aber auf der Gegenseite steht aber der Gedanke, der dir, glaube ich, so ein bisschen schwerfällt, den zuzulassen unserer Endlichkeit. Verdrängst du den?
Ja. Den, da kann ich auch nicht, also ich kann über alles super sprechen, über das kann ich nicht so gut sprechen, über das Thema und das verdränge ich schon, ja.
Aber hast du dir nahe Menschen in deinem Leben verloren oder warum ist das so tabuisiert für dich?
Weiß ich nicht, ist auch schon passiert, also meine Großeltern sind gestorben. Ich kann zum Beispiel, ich war noch nie in meinem Leben auf einer Beerdigung, ich schließe da irgendwie immer anders mit ab. Das ist ein Thema, da kann ich nicht, das kriege ich nicht hin.
Wie so eine Angst, die dir im Nacken sitzt.
Ja. Und deswegen bin ich auch, glaube ich, so dankbar, dass ich leben darf.
Vielen Menschen fällt es ja gerade schwer, das Leben positiv zu sehen und das Leben zu feiern. Nun bist du in vielen Bereichen sehr zielstrebig, sehr hartnäckig gewesen und von außen sagt man vielleicht, naja, der hat auch Glück gehabt, der Christoph, der kann es ja auch feiern, der kann sich auch Dinge leisten. Was sagst du denn denen, die vielleicht nicht so viel Glück hatten wie du oder nicht diesen beruflichen Traum hatten?
Also ich hatte verdammt viel Glück in meinem Leben und das weiß ich auch. Und deswegen scheint mir die Sonne wirklich aus dem Po und ich kann natürlich anders über das Leben reden als viele, die mal andere Schicksalsschläge in ihrem Leben hatten. Aber auch da, es ist halt wieder immer wieder die Frage, ne, mit lebst du entweder gar nicht oder nimmst du die Probleme an? Also auch mein Leben hatte Probleme, aber man muss da halt durch, man muss daran wachsen und ich weiß, das hört sich jetzt so richtig Wandtattoo-mäßig an. Es gibt ja keine Alternative und ich glaube, wenn man Probleme in seinem Leben hat und die dann bewältigt, dann ist man am Ende umso stolzer auf sich und was ich sagen kann und was auch der Roman soll nichts lehren und soll auch nichts aussagen, aber was ich glaube, was man daran voll gut sehen kann, ist egal, was so im Leben passiert, ein ganzes Leben später in Anführungsstrichen, das ist jetzt 18, 19 Jahre her, dass dieser Roman passiert ist, fühlt sich alles nur noch wie eine Randnotiz an, die man sogar irgendwie mal mit Humor verpacken kann. Und das, glaube ich, ist in ganz vielen Phasen so, dass die Zeit wirklich alle Wunden heilt. Aber man muss halt stark sein, da durchgehen. Und man muss die Probleme, die man hat, angehen, damit es halt nicht so ist.
Und vielleicht ist es ja auch so, wie du in deinem Roman schreibst, wie jeden Abend bedanke ich mich für einen weiteren Tag im Leben. Und vielleicht hat jeder eine ganz kleine Kleinigkeit, wofür man sich bedanken kann, was an diesem Tag eben vielleicht dann doch geklappt hat und was schön war und ein kleiner Lichtmoment war. Am 13. Juli 2014 erfüllt sich für meinen Gast Christoph Kramer der größte Traum eines Fußballers. Der Sommer 2014, schreibt er in seinem Roman, sollte mein Leben verändern und mir meinen größten Traum erfüllen. Und mit der deutschen Nationalmannschaft holt er den 4. Titel bei der Fußball-WM in Brasilien. Ein paar Jahre zuvor, Christoph, hast du noch Basti Schweinsteiger, Per Mertesacker, Klose, Lukas Podolski als Bravo-Poster in deinem Kinderzimmer hängen. Und dann reist du praktisch mit Idolen zur WM. Da muss man sich doch dreimal kneifen, oder?
Ja, voll. Also es war mega surreal. Also gerade Schwanni und Poldi waren natürlich so, gerade auch im Hinblick auf 2006, auf diesen Sommer, das waren meine absoluten Helden meiner Kindheit. Ne? Also ich hatte alles von den Trikots und alles. Und wenn man dann so 8 Jahre später mit denen zusammen irgendwie auf der Bank sitzt oder auf dem Spielfeld steht,
war es keine Enttäuschung. Nee, manchmal hat man das dass man jemanden trifft, wo man so einen Fan-Moment hat und dann denkt man, oh mein Gott, wie konnte ich all die Jahre Fan sein?
Nee, das war nicht so. Nee, gar nicht. Also Poldi und Schweini, großartig. Also ich hab's geliebt.
Auf jeden Fall hatten wir von außen das Gefühl, Spirit im Team stimmt. So eine riesige Klassenfahrt mit Freunden.
Ja, also jetzt auch, das ist so schön, dass auch so eine intensive Zeit für immer verbindet. Ne? Also mit Per Mertesacker habe ich natürlich intensiven Kontakt, aber auch mit allen anderen, mit denen man so übers Jahr gar nicht spricht, wenn man die wieder trifft. Man hat einfach dieses
Ihr seid
Ding,
wieder die Jungs von genau, 2014.
Ja genau, man hat dieses Ding einfach mal zusammengeholt und da ist man irgendwie so, ja, wie damals.
Und wie ist das, wenn der Jogi Löw einen anruft und sagt, du fährst mit?
Ja, kann man nicht beschreiben, also...
Wartet man auf den? Hast du auf diesen Anruf gewartet?
Nee, der kam wirklich überraschend. Aber wenn er dann da ist, dann ist auch unbeschreiblich.
Und was ist, spricht er dann viel oder sagt nur einfach, bist dabei?
Nee, relativ trocken und unemotional, also so auf so einer fachlichen Ebene.
Und was? Du kannst doch nicht unemotional sein, wenn du mitfährst zur WM.
Ja, aber man selbst probiert ja dann auch so sein Gegenüber so cool zu sein und zu sagen, ja, ist ganz normal, so ja, okay, ja, ja. Und man will eigentlich nur schreien in diesem Moment und will irgendwo kreischend jubelnd rumlaufen, aber man muss dann halt dieses 3-minütige Telefonat irgendwie abwarten, bis man seine Freunde, seine Eltern anrufen kann und so richtig ausflippen kann. Aber ja, es war...
Erstes angerufen?
Meine Mutter.
Und die Mama hat aber geschrien.
Ja, klar.
Also für mich als Tennisspielerin, die ich ja lange war, sind Sehnsuchtsorte Madison Square Garden oder Wimbledon. Für Fußballer gibt es, glaube ich, diesen Fußball-Sehnsuchtsort des Maracana-Stadions in Rio de Janeiro. Und ist das für dich auch so?
Ja, es ist halt irgendwie, Brasilien war ja zu meiner Jugendzeit so das Maß aller Dinge und ich hatte schon irgendwie so das Gefühl, dass das die Geburtsstunde, die Geburtsstätte des Fußballs ist, das Maracanã, und da passen ja auch irgendwie 100.000 Leute rein, also es war schon imposant da reinzukommen, weil das klingt ja auch so, Estadio de Maracanã, das ist ja irgendwie, da denkt man ja, jo, also ich bin nicht so der Typ, der aufgeregt ist, aber an dem Tag, ja, Da war ich auch ein bisschen aufgeregt.
Götze schießt im Finale das 1:0 gegen Argentinien, hat sich damit in die Geschichtsbücher natürlich geschossen. Deine Finalgeschichte ist aber auch um die Welt gegangen. Schultercheck am Kopf, du wirst kurz behandelt, spielst aber weiter, aber dann nicht mehr so lange.
Ja, also das ist zum Beispiel so eine Geschichte, die dann immer so ein bisschen unangenehm ist. Ne? Also auch, ich werde damit in Verbindung gebracht und das ist auch super so, ne? Weil es gibt Schlechteres, als mit dem WM-Finale in Verbindung gebracht zu werden.
Hast du dich dann als Pechvogel gefühlt? Nein.
Nee, also an dem Tag von Pech zu sprechen, ist schwierig.
Ist ja wohl auch ein bisschen schwierig, aber es könnte doch das Futter sein für den neuen Roman.
Ja, nee, ich möchte nichts über Fußball schreiben, weil zu erwartbar und irgendwie auserzählt. Also ich möchte Romane schreiben, ich möchte fiktive Figuren erstellen. Also dieses Schriftstellerding macht mir unfassbar viel Spaß.
Was liebst du daran? Also du bist ja immer im Team gewesen, du hast immer im Mannschaftsbus gefahren. Beim Schreiben sitzt du alleine vorm Laptop.
Ja, aber ich verliere mich da irgendwie in eine Welt, die ich mir selber so zusammenspinnen kann. Und das ist wie Meditation für mich.
Aber viele Autoren schöpfen ja aus dem, was sie tatsächlich erlebt haben. Und das, was du erlebt hast, ist eben viel Training, ist viel Rasenfressen, ist viel Trikotschweiß und Ansagen vom Trainer. Also das
voll, aber auch diese, also man kann es ja in andere Zusammenhänge packen. Also auf jeden Fall meine ganzen Emotionen, die ich habe, die verknüpfe ich schon sehr eng mit dem Fußball. Aber das sind auch Emotionen, die du irgendwo anders haben kannst. Mhm. Und du kannst dir eine Geschichte ausdenken, wo, also ich glaube, jeder Mensch, der schreibt, der Szenen schreibt, der über Emotionen schreibt, der hat diese Emotionen mal mehr, mal weniger so ein bisschen gelebt und gefühlt, weil sonst kann man sie nicht so gut wiedergeben und auch nicht glaubhaft. Und sonst leben die Figuren auch nicht. Aber ich glaube, dass Emotionen in einem, manche haben die beim Fußball, beim Sport, manche haben die auf der Arbeit, manche in der Liebe, manchmal in Freundschaften. Also ich glaube, Emotionen sind ja so themenübergreifend.
Nach der Fußball-WM ging es für dich zurück. Praktisch in den Fußballalltag. Wie geht das eigentlich? Gefeiert in Berlin, dann wahrscheinlich Eintrag ins Goldene Buch oder wie kommt man wieder an in diesem Alltag?
Boah, das ist eine Reise gewesen über bestimmt ein halbes Jahr. Also bis man da wieder so im Alltag drin ist. Vor allen Dingen, weil sich auch alles verändert, ne? Und der Alltag ist erstmal egal wo du hingehst, egal in welches Restaurant.
Du hast die Medaille immer um den Hals, wenn du in den Supermarkt gehst und tankst.
Also man ist da ja auch total stolz drauf und man nimmt diese Phase ja auch dann komplett mit und man kann dann auch nicht umschalten in so, jetzt geht der Ligabetrieb wieder los. Also da habe ich alles mitgenommen zu der Zeit und es war auch schön so, aber an Alltag war da an Alltag zu denken.
In der Zeit hast du gespielt bei Borussia Mönchengladbach, wechselst dann für ein Jahr zu Bayer Leverkusen, dann wieder zurück von 2016 bis letztes Jahr zurück nach Borussia Mönchengladbach. Also war dir von Anfang an klar, dass du der Bundesliga auch treu bleibst, vor allem Borussia Mönchengladbach?
Nicht unbedingt klar, aber es hat sich so ergeben und es war gut so, dass es sich so ergeben hat. Also ich habe meine fußballerische Heimat irgendwie bei Gladbach gefunden und
klingt ein bisschen wie ein Fußballromantiker auch.
Ja, also wann immer das Geschäft Romantik zulässt, lasse ich sie gerne zu, auch wenn ich weiß, dass das Innenleben nicht immer so romantisch ist, aber ich habe jetzt über meine ganze Karriere, das war die schönste Zeit meines Lebens. Vielleicht auch nicht, entscheide ich am Ende meines Lebens, aber der Fußball hat mir so viel Liebe gegeben und von daher ist da auch viel Platz für Romantik.
Ja, 10 Jahre deines Lebens hat dein Körper auch, das ist ja auch immer eine Herausforderung für den Körper, diesem Verein ja auch geschenkt, all deine Leidenschaft und Lust auf dieses Spiel. Und dann hast du dich in einem sehr emotionalen Video von den Fans verabschiedet. Der Verein sei dein Zuhause, sei dein Leben gewesen. Was würdest du denn sagen, hat diese intensive Liebe ausgemacht?
Also ich glaube, wenn man irgendwo hinkommt, ich hatte Gladbach auch nie so richtig auf dem Schirm. Mhm. Also war jetzt nicht so, dass ich dachte, boah, Gladbach, krassester Verein der Welt. Mhm. Aber als ich da hingekommen bin, ich habe direkt gemerkt, boah, ich werde so angenommen, wie ich bin. Ich darf der sein, der ich bin. Mich mag man so, wie ich bin.
Ist das nicht selbstverständlich?
Nein, auf gar keinen Fall. Also in keiner Branche, da rede ich jetzt nicht über den Fußball, aber wenn man so das Gefühl hat, man darf der sein, der man ist, das ist nicht selbstverständlich. Nicht mal in Freundschaften teilweise. Dann hat irgendwie der Erfolg natürlich auch eine große Rolle gespielt. Ich war erfolgreich, der Verein war erfolgreich. Und dann war das irgendwie so eine Symbiose, in die ich mich total verliebt habe. Und ich muss sagen, also diese 10, 11 Jahre bei Borussia Mönchengladbach, das war auch wirklich mein Leben und mein Zuhause.
Gab es mal einen Moment, wo du gesagt hast, oh, da gibt es ein Angebot eines ausländischen Vereins, ich wechsle auch mal?
Ich war in Italien, war ich eine Zeit lang mal ein richtiger Renner. aber es war nie so, dass ich dachte, boah, dafür gibst du dein Leben hier auf, weil ich schon immer auch zu schätzen weiß, was ich habe. Das vergisst man ja immer so, weil man das so für selbstverständlich nimmt. Aber
da
ich
ist
wusste,
hier wieder deine Dankbarkeit,
ja,
oder?
Ja, voll, voll. Ich wusste schon immer, was mir dieser Verein gibt. Und natürlich, also natürlich gab es da auch schwierige Momente oder auch mal Momente, wo ich dachte, boah, gar keinen Bock mehr. Aber wenn ich jetzt die 10 oder 11 Jahre, ich weiß nicht, zusammenfasse, dann waren das, ja, dann war es einfach nur geil, ne? Also eine 1 plus.
Auch Fans anderer Vereine haben dich ja für dein Video gefeiert. Und du schreibst ja auch in deinem Roman, dass die Familie nah am Wasser gebaut hat. Im Abschiedsvideo sind auch Tränen geflossen. Du hast den Traum erfüllt, dem du so lange nachgejagt bist und so schnell gelaufen bist und ich weiß nicht, wie viele Kilometer du auf dem Rasen verbracht hast. Es ist ja auch ein Abschied von einem Traum.
Ja, vor allen Dingen von meinem Lebensinhalt und von einem ganz großen Abschnitt. Ne? Also ich werde dem Fußball immer treu bleiben und auch in anderer Funktion Fußballer irgendwie sein und dem Fußball verbunden bleiben. Und ich spiele auch noch viel Fußball, aber so auf der großen Bühne, in den großen Stadien werde ich es wahrscheinlich nicht mehr tun. Und das ist natürlich dann einfach auch ein, ja, also ich habe mein ganzes Leben auf dem Fußballplatz gestanden und wenn der Abschnitt zu Ende geht, da kullert dann auch mal eine
Träne. Dann fließen die Tränen. Ja. Der Sport ist Emotion, aber der Abschied eben auch. Und die Liebe zum Fußball trägt dich ja auch weiter. Das hast du ja vorhin gesagt. Das Leben ist eben so eine Reise und in diesem Fall vom Rasen ins Fernsehstudio oder in die Baller League. Und seit 2018 bist du Fernsehexperte beim ZDF, wenn es um internationale Spiele geht. Und seitdem du Borussia Mönchengladbach verlassen hast, bist du vereinslos. Das soll auch so sein. Oder wartest du noch auf Angebote? Kann man dich noch anrufen? Dir wieder einen Trainingsplan schicken, einen Spielplan, Christoph?
Ich glaube, wenn ich es realistisch betrachte, auf die große Bühne werde ich nicht zurückkehren. Dieses Karriereende-Ding weiß ich nicht. Also ich spiele ja voll viel Fußball, ne? Und irgendwie tue ich mich mit dem Begriff schwer, aber wenn du mich heute fragst, ob ich auf die große Bühne nochmal die Schuhe zumache, dann sage ich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich nein.
Und wenn du jetzt sagst, ich spiele noch voll viel Fußball, dann sagt vielleicht der eine oder andere, hä? Meinst du dann die Baller League oder wo kickst du viel?
Ich war heute Morgen noch draußen Fußball spielen. Ja, ich spiele einfach auch viel mit Freunden, einfach draußen Fußball, so wie es angefangen hat, wo es so richtig, richtig einfach nur um Spaß geht.
Kicken mit dem Weltmeister, ja, auf dem Rasen hinterm Haus?
Ja.
Fußball begleitet dich ja weiter, ob das im Podcast-Bereich ist, in der B-Plus-Lizenz, also diesen Trainerschein im Jugendbereich. Siehst du dich als Trainer in der Bundesliga?
Irgendwann für meinen Seelenfrieden also ich weiß noch nicht wo und ob Jugend oder beides oder Erwachsenenbereich oder keine Ahnung, aber dass ich mal Trainer werde, das ist sehr sicher.
Was hat es mit diesen Trikots auf sich? Erklär mir das.
Es hat einfach,
du hast die ja mal ausgebreitet, glaube ich. Wo war das? Bei irgendeinem Insta-Post habe ich das gesehen. Alle im Hof ausgebreitet. Sind das ungewaschene Shirts all der Spiele, wo man Trikottausch macht?
Also sie sind alle matchworn, aber gewaschen, weil die liegen bei meiner Mama auf dem Speicher und die wäscht die, weil die sonst stinken. ja, und das sind einfach alle getauscht und jedes Trikot erzählt so eine Geschichte. Und das mag ich.
Geschichten erzählst du nicht als Fernsehexperte, sondern du bist im Dialog über die aktuellen Spiele mit klaren Kommentaren. Dafür bist du bekannt geworden. Aber du hast eben auch immer einen Sparringspartner an deiner Seite, Per Mertesacker. Euer Schlüssel ist oft dieses gegenseitig so ein bisschen Sticheln. Der Humor ist immer dein Zugang und dein Schlüssel auch zu Menschen gewesen. Funktioniert das gut bei Per, wenn es um Outfitberatung geht?
Ja, auf jeden Fall. Und Humor hat eine ganz unterschätzte Macht meines Erachtens. Mhm. Und damit kann man viele Leute öffnen und auch den sonst so eisernen und kalten Peer bekommt man manchmal mit Humor ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.
Genau, manchmal ist es nur ein Mundwinkel, der ganz leicht zuckt bei Peer. Kurze Antwort zum Schluss. Das Leben fing im Sommer an. Was erwartest du dir vom Sommer 2025?
Schwierige Frage. Habe ich keine kurze Antwort parat. Hoffentlich einen warmen Sommer, in dem Träume so wahr werden und so leben wie im Sommer 2006.
Also, ich wünsche dir, dass du einen kreativen Sommer vielleicht weiter hast. Und wir beide sind wieder verabredet, wenn wir in die nächste WM-Phase gehen. Und bis dahin begleitest du uns als Experte. Ich wünsche dir alles Gute und bedanke mich für das Gespräch, lieber Christoph Kramer.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Mit Christoph Kramer hatte ich eben ein sehr interessantes Gespräch. Wir haben den Fußball-Weltmeister von 2014, ich glaube, von einer ganz anderen Seite kennengelernt, haben viel über sein Leben erfahren, seine neue Rolle eben auch als Romanautor. In der ARD-Audiothek gibt es ganz frisch einen ganz neuen Podcast, den ich euch auch gerne empfehlen möchte. Sportschau F, inspirierende Frauen aus dem Sport. Auch da lernt ihr tolle Menschen mal ganz anders kennen, zum Beispiel Welttorhüterin Almut Schuld. Hört euch das mal an, ist gut.